London um 1907. Aleister Crowley ist zurück in der alten Welt, doch er ist nicht mehr derselbe. Im Gepäck hat er das unheilige Evangelium des Liber All. Eine zerrüttete Ehe liegt hinter ihm und sein Ruf in okkulten Kreisen ist ambivalent. Er wird bald als der große Bruchpilot des Golden Dawn bekannt, aber auch als jemand, der tatsächlich etwas Neues in Händen hält. Eine potenziell revolutionäre Offenbarung. In Teil 4 begleiten wir Crowley dabei, wie er Thelema in die Praxis umsetzt. Mit neuen Orden, skandalöser Sexualmagie, wilden Experimenten und der Gründung einer eigenen Klosterkommune.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 4 unseres ausgiebigen Deep Dives in das Leben und die Geschichte und das Werk von Aleister Crowley. Während Crowley die Jahre 1905 bis 1907 mit Reisen und der Publikation verschiedener Schriften verbringt, spricht sich in der okkulten Unterwelt langsam herum, dass da jemand am Werkeln ist. Und 1907 gründet Crowley dann seinen Orden AA. Das hatten wir letztes Mal kurz angeschnitten und nicht weiter vertieft. Und ich würde heute gerne damit einsteigen, dass wir uns nochmal diese Selbstlernorganisation, diese Do-It-Yourself-Magic-Vereinigung, die Crowley da gründet, genauer anschauen zum Einstieg. Mit dabei ist heute wieder Jonas. Hallo Jonas.
Hi zusammen. Schön wieder hier zu sein. Diesmal sprechen wir Crowley richtig aus, den alten Krähenmann.
Das ist die Frage, wir können direkt da, also ne, das ist die Frage, ob wir es richtig oder falsch aussprechen, aber wir haben ja bis jetzt eigentlich relativ konsequent Crowley gesagt. Wenn wir jetzt nach unserer Debatte Ende letzter Folge manchmal ins Crowley abrutschen, dann verzeiht uns das bitte oder andersrum, wenn wir ihn jetzt nicht konsequent gleich nennen, wir arbeiten dran. Wir versuchen unser Bestes auf jeden Fall. Was Crowley hier 1907 mit diesem Orden gründet, ist nicht eine weitere Winkelloge oder ein weiteres quasi Abbild des Order of the Golden Dawn oder einer anderen Geheimorganisation, sondern es ist eine relativ revolutionäre Idee für den Okkultismus, nämlich eine Idee, einen Orden ohne richtigen Orden zu gründen. Also okkultes Wissen dezentral zu verbreiten und das zu einem möglichst günstigen Preis, dass wirklich auch alle sich beteiligen können, die Lust haben. Also eine Art Demokratisierung des Okkultismus.
Da gab es noch kein Internet damals. Heute ist das anders.
Gab es noch nicht. Das heißt, man musste das über Zeitschriften damals machen. Und er hat dann als so eine Art Do-It-Yourself Hogwarts eben die Zeitschrift The Equinox gegründet, in der er dann Band für Band, Schritt für Schritt Anleitungen publiziert hat, die man eben fast zum Druckpreis erwerben konnte zu der damaligen Zeit. Und das, also das Okkulte an sich ist ja das Verborgene. Ja, also, und da jetzt das so öffentlich zu publizieren und zu sagen, statt geheimen Riten und einem geheimen Aufnahmeritual könnt ihr euch einfach nur die Zeitschrift bestellen. Und dann kriegt jeder Schüler, der aufgenommen wird, also du kannst einfach so bestellen, dann musst du eine Prüfung, einen Test bestehen und ein magisches Tagebuch führen und bekommst einen Lehrer zugewiesen. Das heißt, es war immer so eine Einzelbeziehung. Es gab immer einen Schüler und einen zugewiesenen Lehrer und der Lehrer hat dann das magische Tagebuch vom Schüler zugesandt bekommen und hat das dann aufgearbeitet und geschaut, ob da ernsthaft gearbeitet wurde. Und in diesen Tagebüchern ging es dann um Meditationsübungen, um rituelle magische Rituale, um also alles Mögliche, was da aufgeschrieben werden musste, dokumentiert und aufgezeichnet oder fotografisch sogar schon, wenn möglich, dokumentiert werden. Und ich habe jetzt mal rausgesucht, wie diese Tests aussahen, Jonas. Weil ich das ein ganz interessantes Detail fand, dass wir doch mal schauen könnten und ihr vor allem auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr es jetzt aus dem Stegreif in Crowleys AA-Orden schaffen würdet. Die Tests verändern sich ja über die Zeit. Als erstes mal hier den Test von 1912.
Schreibe die wichtigsten Entsprechungen der Zeichen Zwillinge, Skorpion, Mars und der Sephira Binar auf. Untersuche alle Vielfachen der Zahl 11 unter 1000 und versuche, eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen. Untersuche die verschiedenen von der AA empfohlenen Methoden und versuche sie unter möglichst wenigen Überschriften zu klassifizieren. Gib eine Interpretation von Tannhäusers Adonis und Sir Palamedes, dem Sarazenen, im Sinne der Kabbala. Schreibe einen Aufsatz über die mystischen Bedeutungen der Visika Piscis, der rechtwinkligen... Schreibe einen Aufsatz über die mystischen Bedeutungen der Vesica Piscis, des rechtwinkligen Dreiecks und der Hyperbel. Analysiere die Visionen in Liber 418 und klassifiziere sie gemäß den Angaben in The Psychology of Hashish. Geben Sie einen Überblick über die hinduistische Vorstellung von den Teilen des Körpers und der Seele. Vergleichen Sie die von Eliphas Levi Abramelin, dem Autor von De Goetia und Frater Perdurabo beschriebenen Zauberstäbe und geben Sie an, welchen Sie bevorzugen würden und warum. Entwerfen Sie ein Pentakel, das die Zahl 777 zusammenfasst. Entwerfen und bereiten Sie einen Talisman vor, der den Bau eines Tempels für den Orden bewirkt. Schreiben Sie eine geeignete Zeremonie zu dessen Weihe auf. Geben Sie das grundlegende Ziel der in Buch 4 Teil 1 befürworteten Praxis mit möglichst wenigen Worten an. Geben Sie entweder A. einen vollständigen und sorgfältigen Kommentar zu 5 beliebigen, aufeinanderfolgenden Kapiteln aus dem Buch der Lügen oder B. einen Kommentar auf eine Kritik zu Die Psychologie des Haschischs, Die Schulung des Geistes oder Der Soldat und der Bucklige. Hinweis: Der Student darf bei der Beantwortung dieser Frage seine Nachschlagewerke zu Rate ziehen. Er sollte bedenken, dass eine vollständige und zufriedenstellende Antwort ihm, was seine intellektuellen Leistungen angeht, den Grad eines Exempt-Adepts einbringen würde, sodass er nicht denken sollte, dass zu viel von ihm erwartet wird.
Ja, bevor ihr denkt, dass zu viel von euch erwartet wird, das ist so ein bisschen so ein Albtraumtest. So eine, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fragen du aus dem Stegreif hättest beantworten können.
Keine einzige.
Es wird auf jeden Fall erwartet, dass man sich intensiv mit dem Werk von Frater Perdurabo, das war ja der Spitzname, den sich Crowley im Order of the Golden Dawn ausgesucht hat, dem Bruder Perdurabo ist der, der bis zum Ende aushält, ne? Der Durchhaltende. Diesen Namen verwendet er hier als Synonym für sich selber und viele der Texte, also die Psychologie des Haschisch, die Schulung des Geistes, der Soldat und der Bucklig, sind alles Texte von ihm, die er hier mit einpflicht in die Klassiker. Auch besonders schön fand ich, dass man Eliphas Levi, Abramelin und den Autor der Goetia und ihn selber jeweils die Zauberstabbeschreibung vergleichen sollte und er sich da quasi auf eine Ebene mit diesen großen magischen Meistern auch stellt, weil er sich da als gleichwertigen Zauberstab-Experten präsentiert. Natürlich, in dieser Aufzählung. Aber ja, für alle, die gedacht haben, man kam da einfach rein in die AA, man konnte sich die Zeitschriften einfach bestellen, den Equinox. Der Equinox ist natürlich auch eine Anspielung auf die kommende Zeitenwende, die er im Book of Law ankündigt, also diese Idee, dass das Äon des Horus anbricht. Und es gibt da spannenderweise auch einen Bezug zu dieser Idee, dass eben das Age of Aquarius anbricht, diese dann in der Hippie-Bewegung. Ihr habt ja bestimmt alle Hair gesehen, den großen Film aus den 70ern.
Ah, Hair. Mm.
Ja, wo die alle so tanzen in San Francisco. The Age of Aquarius, berühmtes Lied aus dem Musical und natürlich so ein Thema, was damals groß in esoterischen Hippie-Kreisen kursierte, dass jetzt eben die neue Zeit anbricht tatsächlich. Und bei Crowley ist es eben die Vorstellung, dass es das Äon des Horus mit dem Equinox jetzt anbricht. Und diese Vorstellung mit dem Age of Aquarius wird aber von Crowley selber auch mit erwähnt schon. Und es gibt da anscheinend eine ideengeschichtliche Verbindung zwischen dem Glauben der Hippies an diese neue anstehende Zeit und Crowley auch Astrologie-Vorstellung. Ich habe das nicht ganz, also wenn jemand das genau herstellen kann, bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe es leider jetzt nicht ganz konkret, aber da gibt es eine Verbindung.
Ja, let the sunshine in.
Der Equinox ist interessanterweise auch online verfügbar, wenn ihr da viel digitalisiert, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Am Ende waren es, glaube ich, 3000 Seiten Equinox-Publikation. Also sehr, sehr viel, was da publiziert wurde. Zum Vergleich zur ersten Prüfung, die etwas reduzierte und veränderte Version, die dann 1945 verwendet wurde, also deutlich später, wir machen jetzt einen großen Sprung in die Zukunft, aber nur um kurz zu vergleichen, wie der Fragebogen, wie der Test zur Einstellung sich verändert hat. Danach springen wir direkt wieder zurück ins frühe 20. Jahrhundert.
Der Buddhismus lässt sich in folgende Klassen unterteilen. Erstens Hinayana, Burma, Siam, Ceylon. Zweitens das Mahayana in Tibet. Drittens 12 Sekten in Japan. Viertens Zen-Buddhismus in Japan, fünftens chinesischer Buddhismus. Welche Unterteilungen des Christentums entsprechen diesen Klassen und warum? Was bedeuten die folgenden Zahlen und warum? 148, 210, 831. Versöhne die beiden scheinbar widersprüchlichen Bedeutungsreihen der Zahl 65. Berechne die Gleichung 3 gleich 4, insbesondere in Bezug auf die Sephirot und die Planeten. Nenne den Unterschied zwischen Vedantismus, Sufismus und Molinismus. Können Sie eine historische Abfolge in diesen Zweigen der Mystik nachverfolgen? Die Kühe eines Freundes leiden an einer epidemischen Krankheit. Wie würden Sie vorgehen, um die Ursache zu finden? Wenn es sich um einen Fluch handelt, wie würden Sie den Verursacher aufspüren und wie würden Sie vorgehen, um das Übel abzuwenden? Beschreiben Sie eine Frau mit Uranus in Konjunktion mit Luna im Trigon zu Venus, die im 8. Grad des Steinbocks aufsteigt.
Ja, also ein ganz anderer Test, aber trotzdem nicht weniger kryptisch vielleicht.
Liest sich erstmal ein bisschen einfacher. Also.
Liest sich nahbarer, liest sich, als könnte man hierauf eher Antworten finden. Abgesehen von, was bedeuten die folgenden Zahlen und warum, das ist tatsächlich eine sehr lustige. Da ist natürlich so viel so, weil Crowley auch sehr auf Zahlenmystik und Kabbala stand, geht es da um die Berechnung von irgendwelchen Zahlenwerten auf kabbalistischer Ebene. Sehr unterhaltsam fand ich die Kühe des Freundes, die an einer epidemischen Krankheit leiden. Wie würden Sie vorgehen, die Ursache zu finden? Und dann, wenn es ein Fluch ist, ne, wie würde man den Verursacher aufspüren? Das sind so richtige 14. Jahrhundert-Fragen vor der Einstellung vom Lokalmagier in der Stadt XY. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich relativ schnell die richtige Stelle in der Goetia oder bei Abramelin finden würde. Das richtige Wortquadrat, um Seuchen zu verursachen und Seuchen zu heilen, haben wir, glaube ich, ja, habe ich auf jeden Fall gelesen. Und ob da auch eine dabei ist, den Verursacher aufzuspüren, bestimmt. Bestimmt. Ich hab sogar noch mal ein Buch gefunden, das versucht hat, die abramelinischen Wortquadrate zu korrigieren, weil die anscheinend in den Abschriften korrumpiert wurden und manche nicht mehr so gut funktioniert haben. Was zu besonders viel Aufsehens in der okkulten Szene führt, ist, dass in The Equinox unter anderem auch geheime Rituale des Golden Dawn veröffentlicht werden. Das hieß seine Rache jetzt dafür, dass er aus dem Verein geworfen wurde. Und das erregt die Aufmerksamkeit von einer Gestalt aus Deutschland, die wir aus früheren Folgen kennen. Theodor Reuss, dem Oberhaupt eines obskuren Ordens namens Ordo Templi Orientis OTO.
Otto.
Otto, genau, die Abkürzung ist Otto. Und Theodor Reuss ist uns schon mal untergekommen in den Freimaurerfolgen, als wir über die Freimaurerei geredet haben und über Winkellogen. Da ist Reuss erstmal aufgetaucht mit dem Verweis damals unseres Gastes, dass es eine eigene Folge wert wäre. Dann haben wir, als wir über die Illuminaten geredet haben in der zweiten Folge und die Neugründung des Illuminatenordens, also nicht das Original von Reuss, sondern dann eben der späteren Neugründung in der Winkellogenzeit, da ist Reuss eben einer der zwei Gründer gewesen, die den Illuminatenorden neu begründet haben. Und jetzt taucht er schon wieder auf, weil er sich tatsächlich persönlich mit Crowley zusammengetan hat. Reuss ist, also Kurzfassung, eine extrem schillernde Figur, ehemaliger Sänger, Kriegsreporter, Freimaurer, Theosoph, möglicherweise Geheimdienstspitze und bastelt seit Jahren an einem eigenen Netzwerk von esoterischen Logen, in denen er Freimaurerei, Theosophie und Sexualmystik zu kombinieren versucht. Ja. Reuss meint, die offizielle Berechtigung zur Gründung des Ordens auf ein gewisses Patent stützen zu können, das durch den Prinzen vom Rosenkreuz, was auch immer das bedeuten soll, Louis Gabriel Le Bouche aus Bessay bei Sedan in seinen Besitz gekommen sei. Das ist so konkret, es muss wahr sein. Und dieser soll ein Hochgradmaurer im 18. Grad des Memphis-Ritus beziehungsweise im 46. Grad des Misraim-Ritus gewesen sein. Wir erinnern uns, die Freimaurer haben, nachdem sie am Anfang, glaube ich, 3 Ränge hatten, dann in späteren Fassungen immer mehr Ränge erfunden, um cooler zu sein als die anderen Systeme. Weil je mehr Ränge man hatte, desto mehr Aufstieg konnte man den Leuten auch suggerieren und desto mehr geheimes Wissen, das irgendwo in den ganz hohen Rängen versteckt ist. Weil sonst hast du den 3. Rang erreicht und dann bist du noch 40 Jahre Freimaurer. Das
verliert zum Reiz.
Dementsprechend. Eben. Und deswegen, wenn man dann im Misraim-Ritus 46 Grad hat oder vielleicht sogar 48, wer weiß, dann ist da noch Platz nach oben. Das Patent soll Le Bouche während eines Besuchs am 19. November 1786 von Adam Weishaupt in Regensburg persönlich erhalten haben. Es soll eine Berechtigung für seinen Eigentümer und seine nachfolgenden Inhaber dazu gewesen sein, das Licht in schottische Logen einzubringen. Also ja, Illuminaten, die Erleuchtung in sogenannte schottische Logen, das ist eben auch der schottische Ritus, ist eben auch einer dieser Freimaurerriten. Engel, der am Anfang Reuss Partner gewesen war, der eigentlich der eigentliche Experte für die Geschichte des Illuminatenordens von Adam Weishaupt war, trennte sich dann aber 1901 von Reuss und warf ihm vor, Betrug hinsichtlich des Patentes begangen zu haben. Und das alles, der Streit brach quasi groß zwischen ihnen aus, nachdem Reuss Pläne abgelehnt wurden, seinen Orden unter der großen Freimaurerloge von Deutschland aufzuziehen. Ja, das wollten die nicht, er hatte da keinen besonders guten Ruf. Und jetzt platzt quasi gerade seine Illuminatenorden-Sache, sein Projekt Illuminatenorden wieder auferstehen lassen. Er hat diesen Ordo Templi Orientis, aber ist unter den Freimaurern nicht anerkannt und halt so ein illegitimer Winkellogengründer. Und jetzt ist er in London, im Sommer 1912.
Im Sommer 1912 steht Reuss unvermittelt vor Crowleys Wohnungstür in London. Stellt euch die Szene vor. Crowley öffnet und vor ihm steht ein Herr mit zwirbelndem Schnurrbart, mit funkelnden Augen hinter einem Kneifer. Reuss verschwendet keine Zeit auf Höflichkeiten. Er wedelt mit einem Büchlein, Crowleys Book of Lies, gerade frisch erschienen, und schimpft auf Deutsch, Englisch: Sie haben das Geheimnis des 9. Grades veröffentlicht, Herr Crowley. Crowley ist verdutzt. Was für ein Geheimnis des 9. Grades? Er hatte von Reuss zwar vor Jahren mal aus Höflichkeit eine Ehrenmitgliedschaft, den 7. Grad, im Ordo Templis Orientis erhalten, kannte aber kaum deren Inhalte. Reuss' Vorwurf lautet jedenfalls: Crowley habe in seinem Buch der Lügen einen zentralen sexuellen Schatz des OTO ausgeplaudert. Reuss blafft. Und dafür müssen Sie jetzt die entsprechenden Eide leisten. Crowley lässt den aufgebrachten Deutschen eintreten und versucht zu verstehen, was eigentlich los ist. Reuss schlägt Crowley das Buch auf einer bestimmten Seite auf. Es ist Kapitel 36, betitelt Das Star-Saphir oder eine andere verrätselte Allegorie. Die genauen Details bleiben Eingeweihten vorbehalten.
Crowley hatte dort in poetischen Versen etwas angedeutet, das Royce als Beschreibung des höchsten sexualmagischen Rituals seines Ordens erkennt. Plötzlich begreift Crowley, der OTO hütet ein Mysterium, offenbar die Verwendung der Sexualkraft in der Magie, und er selbst hatte aus purem spielerischen Genius etwas sehr Ähnliches geschrieben, ohne zu ahnen, dass er ins Schwarze traf. Crowley lacht vielleicht auf. Das magische Geheimnis des Geschlechts? Natürlich kenne ich das. So jedenfalls beschreibt er später den Dialog. Royce ist beeindruckt. Crowley hatte, ohne es beim Namen zu nennen, die Idee, dass der Geschlechtsakt und seine Energie rituell eingesetzt werden können, bereits intuitiv erfasst. Was als zornige Konfrontation begann, endet in gegenseitiger Faszination. Die beiden Magier diskutieren 2 Stunden lang angeregt. Am Ende dieses Treffens macht Royce Crowley ein Angebot, das dessen okkulte Laufbahn entscheidend erweitert. Er initiiert Crowley formell in den höchsten Grad seines Ordens, verleiht ihm den Titel eines OTO-Mitglieds 9. Grades und ernennt ihn sogar zum Leiter einer britischen OTO-Sektion. Crowley soll die spärlichen, skizzenhaften Rituale des Ordens überarbeiten und mit Leben füllen. Im Gegenzug darf er die Equinox zur offiziellen OTO-Zeitschrift in Großbritannien machen. Crowley nimmt an, er erkennt die Chancen. Hier bietet sich ihm ein bereits internationales Netzwerk und ein Mysterium, Sexualmagie, das nahtlos zu seiner Thelema-Philosophie passt.
Ja, Crowley stürzt sich mit Eifer in diese neue Aufgabe. Er tauft die britische Sektion pompös Mysteria Mystica Maxima, MMM, schwingt die Feder und entwirft dann Initiationsrituale, die Freimaurersymbolik mit seinen thelemischen Ideen verbinden, schreibt Abhandlungen mit lateinischen Titeln wie De Arte Magica, sehr mittelalterlich Grimoire-mäßig, De Nuptiis Secretis Deorum Cum Hominibus, über die Geheimvermählung der Götter mit den Menschen, und De Homunculo Epistula, worin er oft über Sexualmagie als Kern des Okkultismus spricht. Also da haben sich wirklich 2 gefunden zwischen Royce und Crowley. Sein Konzept, also Crowleys und auch das von Royce wahrscheinlich, wie viel da quasi vorher da war und dann später von Crowley dazu erfunden wurde oder entwickelt wurde, sagen wir so, ist das eine andere Frage. Aber diese Idee war eben Magie durch sexuelle Ekstase. Die Idee ist nicht, also hat auch nicht von Royce neu erfunden worden. Es gab vorher schon amerikanische Okkultisten wie Paschal Beverly Randolph, die mit Liebesmagie experimentiert hatten, aber Crowley selber systematisiert das Ganze eben zu einem Kern. Das Ganze.
Vielleicht können wir auch hier einschieben, jemand, der ein bisschen näher dran ist an unserer Zeit jetzt, aber Wilhelm Reich führte diese Tradition so ein bisschen fort, oder? Also nicht konkret Sexualmagie, aber...
Naja doch, der hatte ja schon diese Vorstellung von diesen Orgons. Ja. Also war Reich nicht der, der auch gemeint hat, dass man nur, dass quasi sexuelle Verklemmung das große Problem ist und man eine kommunistische Gesellschaft nur aufbauen könnte, wenn alle Leute in der Lage wären, Orgasmus zu haben? Und dann dafür, glaube ich, von Freud ein bisschen abgewatscht wurde und gemeint hat, es kann jetzt nämlich alles nur um, also es kann nicht alle psychischen Probleme nur auf sexuelle Verklemmtheit zurückzuführen sein oder so. Aber ja, also der hatte auf jeden Fall, hat Reich auch mit Sexualmagie konkret experimentiert oder hat er nur seine Orgasmusboxen dann später gebaut in den USA?
Das weiß ich nicht. Aber ich dachte mir, das ist so eine Linie, die vielleicht Sinn ergeben würde.
Also zu Reich muss ich unbedingt auch mal eine Biografie lesen und mich nochmal einlesen. Und da könnte man auch eine tolle Folge zu machen, glaube ich, weil das, glaube ich, auch sehr viel hergibt und so eine spannende Überschneidung von einem linken Psychoanalytiker ist, die dann ja auch in so, im Endeffekt in so
Orgon-Kumulatoren,
genau, heute in so esoterischen.
Ich glaube, Burroughs saß da auch in einem drin, wenn ich, der fand Reich auch gut.
Reich hat es ja an Einstein geschickt und wir haben halt den Briefwechsel zwischen den beiden und wie Einstein, den er in seinem Keller stehen hatte, 2 Wochen und dann halt erklärt hat, wie so ein Drittklässler, warum das halt oben wärmer ist, wie der Restraum. Und das ist halt kein Beweis für die Orgonauten sind, die sich darin ansammeln, oder die orgonische Energie, sondern dass das halt so, ja, Grundlagenphysik-Sachen sind.
Ja.
Dass es wärmer ist in der isolierten Box oben drin wie außenrum.
Genau.
Ja. Und den Briefwechsel vorzulesen, wäre schon sehr unterhaltsam im Podcast, glaube ich. Einfach Einstein, der Reich so eine nette Abwatsche, eine nette Watsche schickt.
Okay. Das kommt dann mal in einer separaten Folge. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema.
Crowley hatte ja schon seine persönlichen Erfahrungen mit Sexualität als was Befreiendem und überträgt es jetzt eben hier zunehmend in so eine Systematik, wo das Teil oder im Kern der seiner Idee von Magie ist. Und da gab es jetzt aus dem Umfeld des Kreises aus dem Golden Dawn zum Beispiel ja ganz unterschiedliche Vorstellungen und Leute, die dann ganz unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Und Sexualmagie war jetzt da nicht so das Standard-Credo, die Standardform. Aber über Reuss wird das zunehmend eben hier zu einem zentralen Bestandteil. Der sexuelle Akt selbst wird zu einer Art heiligem Ritual. Die Elemente, die bei traditionellen christlichen Messen vielleicht Brot und Wein symbolisieren, ersetzen Crowley und seine Adepten durch das, was er Liebeselixier nennt. Also die tatsächlichen sexuellen Sekrete, sei es Sperma oder Menstruationsblut, je nach Grad und Ausrichtung des Rituals, werden zu was Heiligen und werden da verwendet. Klingt schockierend für uns, war wahrscheinlich noch schockierender für Leute vor 120 Jahren. Ja, wir sehen ja auch, warum Crowley auch so als Vater des modernen Satanismus, dann die späteren Church of Satan und wo eben immer ganz stark im Satanismus die Idee im Vordergrund stand, so dieses klassische christliche Messenbild immer auf den Kopf zu kehren. Also man feiert trotzdem dann eine schwarze Messe. Im Endeffekt macht man all die Dinge, die ja auch dann in den Hexenprozessen teilweise vorgeworfen wurden, wo man sich so dachte, ihr könnt euch einfach nichts anderes vorstellen als das, was ihr lebt, und stellt euch dann ein verkehrtes, böses Gegenteil davon vor, was ihr macht. Ihr geht in die Kirche, also gehen die, anstatt Sonntagvormittags, gehen die Samstagnachts zur schwarzen Messe und machen irgendwie auch, also das ist ja auch ein Zeichen von so ein bisschen begrenzter Fantasie auf eine Art auf. Und hier, finde ich, sieht man schon so ein bisschen diese Wurzeln bei Crowley, wie eben versucht, ganz konkret diese Sachen. Und er hat ja ganz viele ritualmagische Konzepte jetzt. Er hat ja das vorher im Order of the Golden Dawn auch versucht, so selber zu konstruieren aus anderen Quellen, sei es Abramelin oder sonst wer. Aber hier wird es eben sehr auf eine Verkehrung von christlichen Idealen plus sexuellen Magie. Also da sehe ich diesen Turn von den Sachen, die sie früher praktiziert und versucht haben, zu dem, was es jetzt wird. Er gehört dann auch so eine Scarlet Woman, so seine Bezeichnung, sein Codename für die aktuellen rituellen Sexualpartnerinnen und auch männlichen Schüler. Alles wird von Crowley erforscht. Heterosexuelle Magieakte ordnet er dem 9. Grad zu, homosexuelle Akte einem geheimen höheren Grad, der später als 11. Grad angedeutet wird. Nur damit ihr Bescheid wisst, welchem Grad eure sexuellen Handlungen angehören. Das kann ja jeder für sich selber beantworten. Aber, ne? Also das ultimative Sakrament für ihn, diese Vorstellung von einer wahren heiligen Kommunion, diese Vereinigung von männlich und weiblich, mystischen Sinnen, so dieses Gegensatzpaar und die Kanalisierung der dabei freigesetzten Lebenskraft auf ein ganz konkretes magisches Ziel. Also diese Idee, dass beim Sex quasi magische Energie frei wird und man die dann eigentlich in dem Moment nur richtig channeln muss, in die richtige Richtung leiten, um magische Rituale auszuführen in irgendeiner Art und Weise. Und er selber nennt es später auch so eine Art verbesserte Freimaurerei. Also während die alten esoterischen Systeme wie die Freimaurerei eben ihre Geheimnisse symbolisch versteckt hätten, hätte er den Kern, diese sexuelle Formel enthüllt und würde die jetzt anwenden. Diese Vorstellung, dass die meisten Rituale, um zu funktionieren, eben Mann und Frau brauchen und dass bei den Freimaurern damit schon daran scheitert, dass sie keine Frauen zulassen in den meisten Systemen. Also das war für ihn so die Weiterentwicklung der Freimaurerei, im Endeffekt sozusagen. Wir machen Freimaurerei plus Sexualmagie mit Frauen. Auch mit Frauen, nicht nur. Das klingt für die Zeit auf eine Art und Weise sehr feministisch. Diese Idee, dass man beide Geschlechter braucht, irgendwie als gleichwertig auch, um Magie zu praktizieren und es kein reiner Männerclub sein sollte von alten Zauberern.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite wird dadurch die Rolle der Frau wird zu so, insbesondere dann der Partnerin im Ritual, den Scarlet Women, werden zu so einer göttlichen Verkörperung. Aber diese Verkörperung ist eben Babylon, die heilige Hure, die ihm lieber all auftaucht als so ein Urbild entfesselter Weiblichkeit. Und die muss dann schamlos sein vor den Menschen. Es ist das Zitat laut ehebrecherisch, das Tier 666 reitend. Kurz eben all das, was viktorianische Ideale von einer Frau nicht waren. Es ist so ein extremes Abwerfen aller gesellschaftlichen Konventionen, aber natürlich auch wieder eine Festlegung. Ne? Also das ist natürlich auch die Rolle, die dann die Frau einzunehmen hat im Ritual.
Ja, vor allem die Crowley ihr auch zuschreibt in den Büchern, die er geschrieben hat. Also
genau, er konstruiert da halt quasi den Verein, dem er gerne vorstehen würde.
Hm.
Und es hat diesen Aspekt von sexueller Befreiung, der irgendwie mitschwingt. Auf der anderen Seite ist es halt, fühlt sich so ein bisschen an, als würden alle in Crowleys Fantasie leben.
Ja.
Und dieses Zwischending zwischen, wir erleben ja eigentlich so eine Proto-Hippie-Kommune, die auch so ein bisschen bei diesen Bewegungen, die mit den Wandervögeln und so besprochen hatten, die ganzen Jesus-Gestalten, die dann im späten 19. Jahrhundert aufgetaucht sind, Vegetarismus gepredigt haben und in Sandalen durch Bayern gezogen sind. Der Kohlrabi-Jesus zum Beispiel, über den wir geredet hatten, schon. Also diese vielen Reformbewegungen, das ist so der Überbegriff dafür. Ne? Und da passen die irgendwie ja rein hier mit ihrem Ausbruch aus dem Leben im späten 19. Jahrhundert und dem kompletten Ablehnen der Sozialkonvention und all dem, was quasi gelebt wurde, ja, und auf der Suche nach Alternativen. Aber es hat, ja, wieder auch immer so eine gewisse Zweischneidigkeit. Auf jeden Fall verschlägt es Crowley für die Zeit des Ersten Weltkrieges nach New York, wo er eine wichtige Frau nach seiner gescheiterten Ehe kennenlernt, die ihn als Scarlet Woman, als scharlachrote Frau und Partnerin in seiner sexualmagischen Phase begleiten wird.
New York. 1918. Crowley, inzwischen 42 Jahre alt, hat den Ersten Weltkrieg überwiegend in den USA verbracht. Dazu gleich mehr. Hier begegnet er Anfang 1918 einer 35-jährigen schweizer-amerikanischen Lehrerin namens Lea Hirsig. Die Szene ihres ersten Treffens hat Crowley plastisch beschrieben. Lea begleitet ihre Schwester zu einem Lunch mit Crowley. Als er Lea sieht, eine große, schlanke Frau mit burschikoser Figur und eindringlichen Augen, überkommt ihn sofort der Drang, sie zu küssen. Lea ist davon keineswegs pikiert. Im Gegenteil, sie erwidert den Kuss leidenschaftlich. Die beiden sind augenblicklich von einer elektrisierenden Anziehung gepackt. Leas Schwester muss sie am Ende beinahe auseinanderziehen. Crowley glaubt, ein Zeichen zu erkennen. In seinem Lieber All stand doch, gehe mit der Scarlet Woman, das ist unerlässlich, so wirst du wahre Macht erlangen. Vielleicht, denkt er, hat ihm Iwas nun diese Frau geschickt. Crowley entkleidet Lea noch am selben Tag in seinem Apartment feierlich und zitiert dabei aus Lieber All. Lass sie schamlos sein vor den Männern. Lea lässt es geschehen, sie scheint wie geschaffen für diese Rolle. Bald darauf vollzieht Crowley ein Ritual, um sie offiziell als Scarlet Woman zu weihen. Lea erhält den magischen Namen Alostrael, die Affenfrau des Thoth. So beginnt eine der intensivsten und bizarrsten Liebes- und Arbeitsbeziehungen in Crowleys Leben.
Ja, und diese Lea Hirsig lässt quasi ihr gesamtes Leben zurück, den Sohn aus einer früheren Ehe und den Job, also den Sohn hinterlässt sie bei den Verwandten, den Job kündigt sie und widmet sich danach absolut Crowleys Mission. Sie wird in den nächsten Jahren seine engste Vertraute, geliebte Priesterin und Mitdenkerin sein und steht quasi Thelema neben Crowley mit intellektuell und spirituell vor. Crowley nennt sie meinen Schatz und meinen Stab, malt Porträts von Lea und bleibt dabei aber eben auch Crowley. Sie versuchen, ein magisches Kind zu erschaffen, nachdem sie gerade ihr tatsächliches echtes Kind zurückgelassen hat. Weißt du, was ein magisches Kind ist?
Ein Homunculus.
Ja, quasi. Also sie versuchen tatsächlich ein Astralwesen zu schaffen, das aus den Riten geboren werden soll. Crowley schreibt dazu auch einen kurzen Essay, De Homunculo, also über Homunculusse.
Homunculi.
Homunculi, danke. In dem er eben die Möglichkeit eines künstlich geschaffenen Bewusstseins durch Sexualmagie diskutiert. Ob das jetzt hier gelang, ist dahingestellt, das sagt er auch in seinem Essay nicht. Aber er und Lea versuchen es eifrig. Sagen wir so. Das ist aber eigentlich nicht das Spannende, dass Crowley viel Sex hat in der Zeit des Ersten Weltkrieges in den USA. Viel spannender sind seine verwirrenden Propagandatätigkeiten für deutschfreundliche Zeitungen, unter anderem mit dem Namen The Fatherland, das Vaterland.
In den USA der Kriegsjahre 1914 bis 1918 führen Crowley und Lea ein rastloses Leben. Crowley hält sich viel in New York auf, zeitweise in New Orleans und Florida. Offiziell gibt er sich als Schriftsteller, Journalist, manchmal gar als Exzentriker vom Dienst. Dabei hat er eine geheime Agenda, politische Propaganda. Ausgerechnet Crowley, der Brite, arbeitet während des Ersten Weltkriegs als Autor für deutschfreundliche Zeitungen in Amerika. Zum Beispiel schreibt er regelmäßig für George Sylvester 4X Magazin The Fatherland, das die deutsche Sache in den USA propagiert. Unter Pseudonymen oder als angeblicher irischer Freiheitskämpfer publiziert Crowley teils haarsträubende Artikel. Er vergleicht den deutschen Kaiser Wilhelm mit dem heiligen Parsival auf Grals Quest, während England als böser Drache erscheint. Oder er ruft humoristisch, terroristisch dazu auf, Britannien den Erdboden gleichzumachen. Höhepunkt dieser theatralischen, antibritischen Auftritte ist eine Inszenierung am 22. Juli 1915. Crowley besteigt in New York ein kleines Boot und fährt zur Freiheitsstatue hinaus. Dort, auf dem Liberty Island, erklärt er symbolisch Großbritanniens Herrschaft über Irland für beendet und zerreißt sein britisches Patent. Alles im Rahmen einer okkult angehauchten Messe, bei der er auch sein eigenes Blut mit ins Spiel bringt. Die New Yorker Presse hält es für eine bizarre Posse, aber in The Fatherland wird diese Aktion als heldenhafter Akt eines irischen Patrioten gefeiert. Crowley genießt die Rolle des Provokateurs in vollen Zügen.
Und selbstverständlich bringt ihm das nach Kriegsende großen Ärger ein. In London wird er halt als Vaterlandsverräter verschrien nach Ende des Krieges. Aber wie so oft bei Crowley steckt da vielleicht mehr dahinter. Jahrzehnte später kommt ans Licht, dass Crowley ja nicht nur selbst behauptet wird, er habe die ganze Zeit über als inoffizieller Agent im Dienste Großbritanniens gehandelt, sondern dass es dafür sogar einige Beweise gibt. Also sein Ziel sei es nach Eigenaussage gewesen, die deutsche Propaganda durch maßlose Übertreibung zu sabotieren. Er sollte es für seine Darstellung die Deutschen dazu bringen, sich selbst lächerlich zu machen und die Amerikaner gegen sie so aufzubringen durch dieses Überzogene. In einem Brief fasste er seine Strategie folgendermaßen zusammen.
Ich wurde vom Geheimdienst beschäftigt. Mein Hauptziel war, Amerika in den Krieg zu bringen. Meine Hauptmethode war, die Deutschen dazu zu bringen, sich wie die letzten Esel aufzuführen, indem ich ihre Schreckenstaten noch anfeuerte, bis selbst die Amerikaner die Nase voll hatten.
Ja, und dafür also gibt's ein paar Belege. 1919, als er dann nach England zurückkehren will, droht ihm tatsächlich zuerst mal eine Untersuchung wegen Hochverrats. Doch ein wohlwollender britischer Admiral, Sir Guy Gaunt, schreibt an die Behörden, lass Crowley in Ruhe, ich habe ihn vollständig unter Beobachtung und kenne die The Fatherland-Geschichte. Also er entgeht einer Anklage und kann heimkehren. Dieser Sir Guy Gaunt war Marineattaché in Washington während des Krieges und könnte also durchaus da irgendwas geheimdienstlich angeleitet oder danach wenigstens die Person gewesen sein, die offiziell die Hand drüber hält. Aber das Stigma des Volksverräters war natürlich in der Presse weiterhin da und das ist ein Makel, der ihn ja zu einem noch schwärzeren Schaf macht, als er es sowieso schon war in deren Augen. Und jetzt, nach dem Krieg, geht's eigentlich jetzt so richtig los.
Nach dem Krieg steht Crowley vor einem Neuanfang. Er ist 44 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, er leidet seit seiner Jugend an schwerem Asthma, wogegen er Morphium und Heroin nimmt und längst abhängig ist und finanziell ruiniert. Doch er hat einen kühnen Plan. Er will eine Kolonie oder Kommune gründen, einen Rückzugsort, an dem er seine Lehre mit ausgewählten Schülern leben kann, frei von den bürgerlichen Zwängen der Nachkriegszeit. Ganz im Geiste des Renaissance-Satirikers François Rabelais, der im Gargantua die fiktive Abbaye de Thelem mit dem Motto Fais ce que voudras, tu, was du willst, beschrieben hatte, will Crowley nun eine reale Abbey of Thelema erschaffen.
Das fand ich ganz spannend, dass das tatsächlich den Bezug zur ersten Utopie der französischen Literatur hat. Wir haben ja schon mal über Utopien ein bisschen geredet, vor anderthalb Jahren oder so im Podcast. Kennst du François Rabelais?
Rabelais sagt mir was, aber gelesen habe ich noch nichts.
Er hat Gargantua und Pantagruel geschrieben. Und das ist so ein Klassiker aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich, aus dem Französischen, wo es eben um so einen Riesen geht. Und was so eine satirische, was könnte das deutsche Äquivalent dazu sein? Hier, die Till-Eulenspiegel-Sachen aus der Frühneuzeit oder so. Keine Ahnung. Ja, also ein bisschen vom Stil her. Oder nicht Till-Eulenspiegel. Wen gab es ja dann noch? Aus dem 30-jährigen Krieg. Irgendwas, was sich halt gut verkauft hat und damals zu einem Bestseller wurde. Und da gab es mehrere Nachfolger. Und da drin wird aber unter anderem eben auch dieses Kloster von Thelema genannt. Und Thelem leitet sich eben hier auch vom griechischen Thelema ab, das im Neuen Testament den göttlichen Willen bezeichnet. Und ja, manchmal auch ein Aspekt von menschlichem Willen, wenn der sich unüberlegt manifestiert. Und in dem Rahmen hat es damals eben Rabelais eingebaut und verwendet in seiner Satire. Und Crowley hatte die auf jeden Fall gelesen und bezieht sich ja mit seiner gesamten Religion auf diesen Willen, diesen neutestamentlichen, und macht jetzt quasi ernst, was da der Satiriker Jahrhunderte vorher sich so überlegt hatte. Die Kommune des Tu, was du willst, wird gegründet. Gemeinsam natürlich mit seinem Scarlet Woman und mit anderen Mitstreitern.
Gemeinsam mit Lea Hirsig und einer zweiten Frau, Ninette Shumway, die sich ihnen angeschlossen hat, begibt sich Crowley 1920 auf die Suche nach dem idealen Ort. Shumway ist eine Französin mit kleinem Kind, die Lea auf der Überfahrt nach Europa kennengelernt hat. Wie es der Zufall will, haben Lea und Ninette beide gerade je ein Kleinkind. Leas Tochter heißt Anne Poupée, französisch für Puppe. Ninette hat einen kleinen Sohn namens Howard. Diese Patchwork-Familie plus Meister Crowley lässt sich schließlich im Frühjahr 1920 auf Sizilien nieder, in dem abgelegenen Küstendorf Kefalu. Für wenig Geld mieten sie eine einfache, weiß getünchte Villa namens Via Santa Barbara. Hier am 2. April 1920 ruft Crowley offiziell die Abbey of Thelema aus.
Ja, und hier haben wir eben diesen spannenden Versuch, eine magische Lebensgemeinschaft zu etablieren. 1920 nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, und die drei hauchen dann dem Landhaus ihren eigenen Geist ein, kleiden sich in bunte Roben oder laufen halbnackt oder ganz nackt herum, je nach Laune. Jeden Tag bei Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang und Mitternacht führen sie Rituale zu Ehren des Sonnengottes Ra durch. Der Liber-Resch-Ritus wird streng eingehalten. Und gelegentlich zelebrierte Crowley auch eine gnostische Messe, eine von ihm geschriebene, opulent rituelle Zeremonie, die Elemente der katholischen Messe parodiert und sexualmystische Symbole enthält. Das ist das, was ich gemeint habe, wo es dann eben sehr viel darum geht, dass was in der christlichen Messe praktiziert wird, vor allem der katholischen, eben ja genauso, aber ganz anders zu machen. Ansonsten jedoch gilt in der Abtei weitgehend das Prinzip, tu was du willst, jeder soll seinem eigenen Willen nachgehen dürfen. Crowley ist kein strenger Abt, sondern eher so ein ja inspirierender, ständig Truffer, gelegentlich tyrannischer Lehrer und schreibt in dieser Idylle eben Kommentare zum Buch des Gesetzes und arbeitet an seinem Manuskript über Magic mit CK. Gleichzeitig gibt er sich der Malerei hin. Es wird große bunte Fresken werden überall ja, an die Wände gemalt, teils erotisch, teils dämonisch. Und das war später sehr beeindruckend. Ich habe Bilder gefunden von der heutigen, das sind keine Malereien mehr zu sehen, das ist alles nur sehr zerfallen. Also wenn ihr da mal hinpilgern wollt und aktuelle Bilder machen, tut das sehr gerne. Ich würde mich darüber freuen zu sehen, wie es aktuell 2025 dort aussieht. Es gibt ja eben auch die Kinder, von denen wir eben schon gehört haben. Da wird generell alles sehr anti-autoritär gehalten in der Erziehung. Auch da wieder was sich sehr an die 60er Jahre und die 70er Jahre erinnert. Ne? Mhm. Also Kleinen können eigentlich machen, was sie wollen. Rennen den ganzen Tag nackt durch den Garten, spielen mit irgendwelchen Ziegen und sehen aber halt auch die sexuellen Riten der Erwachsenen. Also wir haben ja auf jeden Fall diese sehr transgressive Vorstellung, dass das jetzt nicht vor den Kindern geheim gehalten wird. Das klingt jetzt ein bisschen so nach hippiehafter Kommune-Romantik, aber vor 100 Jahren war das natürlich ein Stück weit skandalöser. Zu dem Zeitpunkt waren aber noch keine Reporter anwesend und die kleine Gemeinschaft konnte da eigentlich ungestört machen, was sie wollten. Allerdings gab es, wie in jeder Hippie-Kommune, auch weniger idyllische Seiten. Nämlich, es fehlt halt generell an Hygiene und Ordnung. Das schlägt halt dann doch schnell. Ich habe schon ein paar Hippie-Kommunen besucht in meinem Leben. Es war jetzt nie besonders sauber. Es war immer nett, aber nie besonders hygienisch. Liebe Grüße an alle Hippie-Kommunen, die ich bis jetzt besucht habe in meinem Leben. Und das ist eben auch das Problem, wir sind dort. Keiner hat so richtig Bock, zwischen den ganzen Messen und Ritualen für Ra sich um so profane Sachen wie Putzen konsequent zu kümmern. Es gibt wilde Hunde und Katzen, die durch die Räume streuen. Kinder und Erwachsene lassen ihren Müll und Unrat, wie man so schön sagt, auch einfach überall liegen. Und ja, dadurch gleicht die Abtei eben sehr schnell eher einem verwahrlosten Hof als irgendeinem spirituellen Zentrum. Crowleys Drogenabhängigkeit wird in der Zeit und auch in dieser Umgebung zunehmend schlimmer. Und die war schon recht gut. Ne? Ein Arzt hatte ihm ein paar Jahre davor Heroin als Asthmamittel verschrieben und nun dominiert die Sucht zunehmend sein Leben. Heroin ja auch eine Erfindung, quasi eine Modedroge, die in dieser Zeit dann erst entwickelt wurde von Bayer. Ne? Das war doch auch eine Erfindung.
Ich tue auf, ja.
Methamphetamin, Heroin, haben alles wir in die Welt gesetzt. Vielen Dank. Zu dem Zeitpunkt injiziert er sich täglich an Heroin. Und wenn es knapp wird, schnupft er Kokain. So viel, dass seine Straßenscheidewand zu zerfallen beginnt. Mit glasigen Augen doziert er dann tagsüber Magie, nachts ringt er nach Atem mit seinen Asthmaanfällen und nach dem nächsten Schuss. Lea, seine Schwester im Suff, wie er sie liebevoll nennt, da sie auch gerne Drogen nimmt, versucht ihm irgendwie beizustehen, aber ist natürlich auch eher hat eher den gegenteiligen Effekt, weil sie ihn natürlich auch jetzt von nichts abhält, sagen wir so. In seinem Tagebuch aus der Zeit notiert er trotzdem, ich bin vollkommen glücklich. Das ist jetzt meine Vorstellung vom Himmel. Das hat er wahrscheinlich gerade nach dem Heroinschuss gesagt. Vermutlich. Aber da haben wir eben diese Abtei, dieses Experiment, dieser Versuch der spirituellen Freiheit. Es ist auch ganz lustig, dass es an sich die gleiche Entwicklung durchmacht wie der Summer of Love auch. Großer Summer of Love und alles endet mit dem ersten Herointoten und Messerstechereien der ersten Reihe vom Konzert der Rolling Stones, die gerade frisch erfolgreich werden, und die Hells Angels haben die erste Messerstecherei ihrer Geschichte um irgendwie Heroin in der ersten Reihe. Und damit war das Summer of Love dann auch relativ schnell wieder beendet und wurde zum, weiß nicht, Jahrzehnt der Kokain- und Opiatabhängigkeiten. Und so ähnlich ist das ja auch bei Crowley hier. Also der ist ja schon ganz schön am Abstürzen. Und auch dieses unkontrollierte Leben, worüber er hier so glücklich ist, bringt ihn um, denke ich. Ja. Ist wie so ein Student, der nicht nach Berlin hätte kommen sollen zum Studieren.
Ein Grund, warum ich nicht dort lebe.
Und trotz all dieser Mängel, den Hunden, den Drogen, den Hygieneproblemen, trotz all dem strahlt die Abi eine gewisse Anziehungskraft auf Suchende in dieser Zeit aus. Und schon im Sommer 1920 stößt die erste Schülerin dazu, die Hollywood-Stummfilm-Schauspielerin Jane Wolfe, die in die Abtei kommt als spirituellen Rückzugsort. Es war wahrscheinlich eine gute Zeit, um sich zurückzuziehen als Stummfilm-Schauspielerin, wenn der Stummfilm seinem Ende zugeht.
Heute nennt man sowas einfach Retreat.
Retreat. Sie wird dann Crowleys Sekretärin und hält in Briefen fest, was sie dort erlebt. Weitere Aspiranten folgen. Der australische Theosoph Frank Bennett verbringt einige Monate dort und lässt sich in die Feinheiten der Magie einweihen. Ein junger amerikanischer Okkultist, Cecil Frederick Russell, kommt ebenfalls, gerät aber bald in Konflikt mit Crowley. Insbesondere missfällt ihm Crowleys Forderung, auch homosexuelle Sexualmagie auszuprobieren, was Russell moralisch wie psychologisch überfordert. Nach hitzigen Streitereien verlässt Russell die Abtei wieder. Doch die meisten Schüler bleiben ganz beeindruckt von Crowleys Charisma und gehorchen seinen teils bizarren Anweisungen. Und wie bizarr diese Anweisungen seiner Schule mitunter waren, zeigt die Schule der Schläge.
Ja, in der Abtei entwickelt Crowley manche Rituale zu voller Blüte. Hier führt er zum Beispiel aus, was er die Schule der Schläge nennt. Jedes Mal, wenn jemand versehentlich das Wort Ich sagt, was im Sinne der Ego-Überwindung verpönt ist, muss er oder sie sich selbst mit dem Rasiermesser einen kleinen Schnitt zufügen. Zur Bewusstwerdung der Ego-Anhaftung. Selbst die Kinder sollen das lernen. Es klingt grausam und bizarr, doch Crowley hält solche drastischen Methoden für nötig, um das Ego zu zerstören und wahre spirituelle Freiheit zu erlangen. Seine Schüler ertragen viel, um ihm zu gefallen.
Ja, da wird es eben jetzt sehr sektenhaft und geht in den Bereich der eindeutigen Kindesmisshandlung, wenn das tatsächlich auch mit den Kindern gemacht wurde. Und es war davor auch schon Teil von so Konzentrationsübungen, die im AA, im De Equinox publiziert wurden, wo es darum ging, sich jedes Mal, wenn man einen gewissen Gedanken, den man vermeiden wollte oder so eben dieses Ich oder so hat, ausspricht, dass man dann sich eben in den Unterarm schneidet und dann Bilder davon gemacht wurden und in die magischen Tagebücher mit eingeklebt wurden, um zu dokumentieren, wie man da Fortschritte gemacht hat bei dieser Übung. Dieser Wille, das Ego zu zerstören, ist, glaube ich, nicht mit dem Rasiermesser an dem Unterarm irgendwie erreichbar. Nicht so, wie Crowley sich es vorgestellt hat, auf jeden Fall. Und Schicksalsschläge bleiben in diesem Kontext oder in diesem Umfeld natürlich nicht aus. Im Oktober 1920 stirbt Crowley und Leas geliebte kleine Puppe mit gerade 2 Jahren einer Darmerkrankung. Und ich muss jetzt wirklich sagen, dieser Mann hat so viele Kinder verloren, weil er die in den ersten 2 Jahren oder 3 Jahren ihres Lebens an extrem problematische Orte für Dreijährige gebracht hat, wenn das vermeidbar gewesen wäre. Also das waren tatsächlich, also weißt du, ja, waren so Hygiene-Fauxpas, die hätten vermieden werden können. Und stattdessen, irgendwann, wie viele Töchter müssen sterben, bevor du merkst, dass das hygienisch vielleicht nicht so optimal ist, wie du das handelst? Wie viele Kinder müssen an Darmerkrankungen sterben?
Ja.
Ja, und ja, die hygienischen Verhältnisse und die Hitze in Sizilien waren eben sowieso schon riskant für die Kinder. Und dann die Zustände konkret in dieser Abtei doppelt. Und gleichzeitig gibt es aber auch Kinder, die dort geboren werden. Also Ninette Shumway bringt dann noch eine Tochter zur Welt, irgendwie ein paar Wochen nach dem Tod von Poupée. Und anstatt was an der Hygieneproblem zu ändern, liest Crowley aus diesen Ereignissen eben okkulte Bedeutung. In Lias Tagebuch meint er, negative Gedanken und Eifersucht zu finden, die Poupées Tod magisch verursacht hätten. Also er liest das Tagebuch von Lea und hält es dann für eine gute Idee, der trauernden Mutter zu sagen, dass wahrscheinlich ihre Schuld war, weil sie war eifersüchtig und hatte negative Gedanken und dann ist natürlich unsere Tochter dort reingestorben. Crowley selber beginnt dann auch Ninette zu misstrauen und hält sie, also der anderen Frau, und hält sie dann sogar für eine unheilvolle Hexe, die den Tod in die Abtei gebracht hätte. Und da sehen wir schon, dass die Harmonie ganz schön Risse bekommt nach dem ersten Jahr. Im Februar 1922 reist Crowley nach Frankreich, um einen Entzugsversuch zu starten. Verbringt Wochen isoliert in Fontainebleau bei Paris, um sich von Heroin zu kurieren. Erfolglos. Ohne das Gift geht es nicht, gesteht es schließlich ein, geht nach London zurück und veröffentlicht dort seinen ersten Roman. Diary of a Drug Fiend, Tagebuch eines Drogenabhängigen. Da habe ich das Link, das kann man kostenlos online lesen. Das habe ich auf Patreon mal geteilt, auch mit ein paar anderen Sachen, die kostenlos online verfügbar sind. Wenn ihr mal reinlesen wollt, ist auf jeden Fall harter Tobak. Er verarbeitet da autobiografisch seine Sucht mit dem etwas schönfärberischen Ende, dass der Protagonist durch Willenskraft und Magie dann am Ende sich Drogen überwindet. In Wahrheit schafft Crowley das nie bis zum Ende seines Lebens und er kehrt auch als abhängiger Mann nach Kefalu zurück, aber eben mit neuer Entschlossenheit, die Abtei jetzt weltberühmt zu machen. Und das wird sie, Jonas, nur nicht so, wie er wollte.
Die wohl dunkelste Episode der Abbey of Thelema beginnt im Herbst 1922. Ein junges englisches Paar, Raoul Loveday, 23, und seine Ehefrau Betty Ney kommen nach Kefalu. Loveday ist begeistert von Crowley. Er verehrt ihn wie einen Propheten. Betty jedoch hasst Crowley vom ersten Moment an. Sie empfindet Ekel vor dem Schmutz, den Ritualen, den angeblichen Ausschweifungen. Loveday hingegen folgt Crowleys Regeln aufs Wort. Er trinkt etwas strikt nur vom Bergbrunnen oberhalb der Abtei, weil Crowley das Wasser der tieferen Quellen für verschmutzt erklärt hat. Er fastet, meditiert, vollzieht skurrile Aufgaben, etwa die erwähnten Rasiermesserschnitte, wann immer ihm ein Ich herausrutscht. Crowley findet Gefallen an Lovedays hingebungsvollem Eifer. Doch Loveday übertreibt es in Bettys Augen mit dem blinden Gehorsam. Eines Tages im frühen Februar 1923 kommt es zu einem ominösen Ritual mit einer Katze. Die Details sind widersprüchlich überliefert, hauptsächlich aus Betty Mays späteren Erzählungen. Angeblich opfert Crowley eine Katze in einem magischen Experiment und Loveday soll der Legende nach das Blut dieses Tieres getrunken haben. Ob dies tatsächlich geschah oder eine Übertreibung ist, bleibt ungewiss. Fest steht, Raoul Loveday erkrankt kurz darauf schwer. Höchstwahrscheinlich liegt es an einer Leberinfektion, verursacht durch verunreinigtes Wasser, das Loveday aus einem Bach getrunken hatte. Er bekommt hohes Fieber. Crowley versucht mit okkulten Mitteln zu helfen, aber Lovedays Zustand verschlechtert sich rapide. Am 16. Februar 1923 stirbt Raoul Loveday in der Abtei.
Dass Crowley generell die Katze geopfert hat, halte ich schon für sehr glaubwürdig. Er hat in seinen eigenen Schriften ja auch für diese gnostische Messe zum Beispiel für die Herstellung von den Obladen, die sollen mit Blut hergestellt werden. Und ich glaube, die Auflösung, wenn ich jetzt aus dem Gedanken richtig hinbekomme, ist, am besten ist das Blut eines Feindes, dann das eigene Blut, dann Periodenblut, dann das allerletzte, also das niedrigste ist quasi das Blut eines Biestes, eines Tieres, egal welches quasi. So. Und von daher ist die Vorstellung, dass der jetzt irgendwas mit Katzenblut hier gemacht hat, nicht so unerwartet für mich oder nicht so unglaubwürdig, dass es wahrscheinlich nicht so gesund ist, Katzenblut roh zu trinken und generell, ja, da die, ja, also nicht nur die Kinder sind gestorben an dem dreckigen Wasser dort, sondern eben auch Erwachsene wie Raoul. Eddie May ist natürlich nachvollziehbarerweise voller Trauer und Zorn und gibt Crowley die Schuld auch am Tod ihres Mannes. Er hat ihn umgebracht, wird sie dann später in der Presse berichten, eilt zurück nach London und sagt eben in London direkt beim berüchtigten Boulevard-Titel der Boulevard-Zeitschrift John Bull, die eben für seine reißerischen Enthüllungen bekannt ist, für ihre reißerischen Enthüllungen bekannt ist, und erzählt dort diese Geschichte. Ja, und sagt auch, ja, er hat gesagt, ich soll verrecken gehen und so weiter. Und was dann folgt, ist eine Pressekampagne, die Crowley über Nacht zur internationalen Schreckensfigur macht. Das ist quasi, John Bull war so ein bisschen die Bild-Zeitung der 20er Jahre in London. Im Mai 1923 erscheinen Schlagzeile um Schlagzeile dann. Der schlimmste Mann der Welt, nennt John Bull Aleister Crowley. Ein Mann, den wir hängen möchten, sekundiert das Blatt, als wäre Crowley ein gemeingefährlicher Verbrecher. Eddie Mays Inside Story liefert all die Zutaten, die die sensationshungrigen Leser lieben. Sexorgien, Drogenrituale, blutige Opfer von Tieren, Kinder in Gefahr und Crowley als teuflischer Herrscher mit Peitsche. Tatsächlich wirft sie Crowley Dinge vor, die teils völlig erfunden sind, teils übertrieben. Aber wer konnte das überprüfen? Crowley selbst ist zu arm, um gegen die Verleumdungen zu klagen. Er liest machtlos, wie die Zeitungen ihn zur scheußlichsten Bestie stilisieren. Ein bisschen muss er das ja auch genossen haben. Er wollte ja die ganze Zeit das Biest sein. Und jetzt wird er zum Biest, auch für die Ausländer. Er ist nicht mehr nur Vaterlandsverräter, sondern der schrecklichste Mensch der Welt quasi, auf einmal für die englische Presse. Und sein Identifikationssymbol, die 666 und so weiter, er wird jetzt eben hier auch so eine Art Satanic Panic zum Satanisten erklärt. Ja, auch nicht ganz, also wie gesagt, nicht ganz unerwartet, dass es passieren würde später nach all den Schriften von ihm. Der Effekt lässt nicht auf sich warten. In Europa und Amerika machen sich die Schlagzeilen die Runde. Aus dem obskuren Okkultisten wird über Nacht der Inbegriff des dunklen Magiers. Empörte Christenvereinigungen fordern, dem Irren das Handwerk zu legen und auch die Behörden reagieren. Insbesondere die neue faschistische Regierung Italiens unter, auch mal wieder jemand, der uns wieder begegnet aus dem Podcast, Benito Mussolini, kann negative Publicity nicht leiden. Sobald Rom von den Vorgängen in Kefalu Wind bekommt, wird gehandelt. Im April 1923 erhält Crowley eine Ausweisungsverfügung. Man wirft ihn kurzerhand aus Italien raus. Als Polizisten in der Abtei erscheinen, muss Crowley sein Paradies räumen. Ohne große Diskussion, der Duce duldet keine Teufelsklöster. Das war die faschistische Linie. Die Abbey von Thelema schließt damit nach nur 3 Jahren für immer ihre Tore. Und Crowley und die verbleibenden Gefolgsleute packen ihre paar Habseligkeiten und verlassen Sizilien. Zurück bleibt ein verfallenes Haus mit obszönen Wandbildern, ein Ort, der noch Jahrzehnte danach Reisende angezogen hat. Wie gesagt, ich glaube, es ist komplett verfallen mittlerweile. Crowley selbst steht wieder vor dem Nichts. Die Presse hat ihn erledigt, seine Kommune ist zerstört und seine treuesten Anhänger sind tot, wie Loveday, oder mit ihm komplett am Ende. Lea Hirsig hat all das mit ansehen müssen, den Tod ihres gemeinsamen Babys, den Todesfall Loveday, Crowleys öffentliche Demontage. Nach der Ausweisung gehen Crowley und Lea ins Exil nach Tunis in Nordafrika. Dort versucht Crowley dann 1923 erneut einen Drogenentzug und beginnt an seinen Memoiren zu schreiben, mit Lea an seiner Seite als Krankenschwester und ja tatsächlich der Person, die es verschriftlicht hat, der er diktiert hat. Doch es zeigt sich, dass auch ihre Beziehung, kein Wunder, unter all dem, was geschehen ist, gelitten hat.
In Tunis verbringt Crowley Ende 1923 viele Wochen in einem prekären Zustand. Körperlich ist er ausgelaugt, heroinabhängig und von Tropenkrankheiten geschwächt.
Geistig hingegen ist er so aktiv wie eh und je. Er nennt seine Autobiografie trotzig eine Autohagiographie, eine Heiligenvita von sich selbst, und beginnt sie als The Confessions of Aleister Crowley zu verfassen. Leah Hirsig unterstützt ihn zunächst aufopferungsvoll. Doch bald ziehen Wolken auf am Horizont ihrer Beziehung. In Tunis schaut Crowley neue Bewunderer um sich, darunter den englischen Telemiten Norman Matt und später eine junge Amerikanerin namens Dorothy Olsen. Leah spürt, dass Crowleys Aufmerksamkeit und Zuneigung nicht mehr allein ihr gehören. Sie hatte so vieles ertragen, um Crowleys Werk zu dienen, doch nun wächst in ihr bittere Eifersucht. Anfang 1924 entfremden sich Leah und Crowley zunehmend. Er hat Dorothy Olsen, die er jetzt Astrid nennt, zur neuen Geliebten erhoben und plant sogar, mit Dorothy eine Zeit lang ohne Leah in die Wüste zu gehen, um magisch zu arbeiten. Leah ist verzweifelt. Sie, die sich als Scarlet Woman sah, spürt, dass ihr Status zerfällt. In einem Brief im Sommer 1924 zieht sie schließlich die Konsequenz. Ich verzichte hiermit auf den Titel der Scarlet Woman und gebe ihn weiter an die scharlachrote Konkubine seiner Begierde, die Tochter Babylons. Mit diesem dramatischen Satz entthront Leah sich selbst und erkennt Dorothy als neue Scarlet Woman an. Doch in Wahrheit ist dies ihr Abschied von Crowley. Ihr Herz ist gebrochen. Sie trennt sich von dem Mann, dem sie ihre Seele verschrieben hatte.
Ja, und Crowley reagiert wie üblich mit nicht besonders viel Verständnis. Nachdem Leah gegangen ist, schreibt er in sein Tagebuch bittere Worte über sie und verflucht sie gewisserweise magisch. Er entweiht sie sogar feierlich. Er entweiht sogar feierlich eine einst heilige Schrifttafel, die er Leah gewidmet hatte. Leah versucht, ihr Leben wiederzubeleben. Sie geht so später in die Schweiz, führt ein einfaches Dasein als Sprachlehrerin und vollbringt das Kunststück, doch noch alt zu werden, und stirbt erst 1975 als über 90-Jährige. Crowley jedoch muss ohne sie weitermachen. 1924, mittlerweile wieder in Paris, ruft er dann offiziell sein neues Scarlet Woman aus, doch innerlich fühlt er sich zunehmend leer. In seinen seltenen Momenten, in einem der seltenen Momente der Ehrlichkeit, gesteht er sich gegenüber Norman Matt eine furchtbare Frage ein, die er laut ausspricht: Habe ich jemals irgendetwas von Wert getan oder bin ich nur ein Schwätzer, der von einem Trick zum nächsten lebt? Ein Nichtsnutz, ein Feigling, ein Strohmann. Und diese erschütternden Selbstzweifel kommen von einem Mann, der sich gleichzeitig eben für den Propheten der ganzen neuen Ära hält, der heiligen Viten über sich selber schreibt. Und das zeigt eben diese tiefen Risse in Crowleys Seele, wie er gern von außen wahrgenommen werden würde und wie er selber schon an sich und seinem Werk zweifelt. Ja, und Matt, der eben überzeugter Telemit ist, lässt das jetzt nicht stehen und erinnert Crowley stattdessen an sein eigenes Gesetz. Du hast kein Recht, außer deinem Wille, tue ihn und kein anderer soll Nein sagen dürfen. Also Zitat aus dem Liber All. Und daraus schöpft er dann tatsächlich wieder Kraft, denn noch ist er nicht bereit, sich schlagen zu geben. Die Geschichte von ihm endet noch nicht, obwohl es gute Gründe gäbe, jetzt irgendwann nach all dem, was er gelebt ist, nach den vielen Leben, die er gelebt hat, den vielen Vereinen, aus denen er geworfen wurde und Ländern, aus denen er geworfen wurde, jetzt irgendwann ein bisschen ruhiger und kürzer zu treten. Aber das ist nicht Crowleys Stil. Er hat bis jetzt in die 20er unglaublich viel erlebt. Er hat Orden gegründet und zerbrochen, Gipfel erklommen, Abstürze erlebt, sowohl physisch am Berg und moralisch im Leben, hat Bücher geschrieben, die die Leute die nächsten Jahrzehnte inspirieren werden, sehr viel Heroin genommen und andere Drogen und Leute mit sich in den Abgrund gezogen, ja, seine Töchter mal ganz abgesehen und seine Beziehungen, die er immer wieder so führt. Und jetzt in den 30er Jahren wird er seinen Weg fortsetzen, wird nach Berlin gehen, bevor er nach London zurückkehrt, neue Schüler finden und wieder verlieren und wird dann bis zu seinem Tod 1947 nie auf Telema zu predigen. Aber dazu mehr. In der nächsten Folge werden wir auch ganz konkret darüber reden, was Crowley denn jetzt im Zweiten Weltkrieg so gemacht hat. Da gibt es auch eine sehr spannende Debatte drüber. Und wir haben vor allem die Freude, Crowley in Berlin uns noch ein bisschen genauer anzugucken, weil er natürlich mit der gesamten Avantgarde der 30er Jahre auch Kontakt hatte hier in der Stadt.
Ja, das wird spannend.
Was hältst du denn bis hierhin von unserer kleinen Reise durch sein Leben, Jonas?
Na, ja, wird es schon ein bisschen dunkler. Und ja, seine Beziehung zu Frauen, das ist also gerade auch mit dieser Hippie-Bewegung, die daraus entstanden ist. So diese sexuelle Befreiung, aber das war es ja auch nicht wirklich. Also zumindest nicht für die Frau.
Ja, und für ihn ja irgendwie auch nicht so wünschlich, langfristig, dauerhaft. Das ist ja auch das, was hier so richtig erfolgreich scheint, die Sexualmagie nicht gewesen zu sein, sonst hätten sie ja die Abtei nicht zugemacht, oder? Ich meine, der stärkste magische Zauberspruch war, eine skandalöse Geschichte der Regenbogenpresse zu erzählen. Das ist der größte Fluch, den du auf das Leben von jemandem werfen kannst, ja. Und genau das ist, also das hat ihn ja so vernichtend getroffen auch. Im nächsten Teil wird er noch versuchen, sein Image wieder reinzuklagen vor Gerichten und wird dabei sehr bloßgestellt werden im fünften Teil. Aber ja, er hat das Ganze schon auch ein bisschen heraufbeschworen. Man kann nur bestimmt viele Bücher über rituelle Magie und Blutopfer publizieren, bis irgendjemand einem vorwirft, man hat Blutopfer vollbracht. Das klassische Problem des mittelalterlichen Gelehrten, so ein bisschen.
Ja, ich hänge immer noch ein bisschen an dieser Beziehung von ihm und Lea, weil letztendlich war sie für ihn dann wieder die Hure Babylons, Krankenschwester später und Schreiberin. Und also er hat sie sehr geschätzt, aber ich weiß nicht, sie wird trotzdem so auf diese typischen weiblichen Rollen reduziert, also keine Ahnung.
Ja, selbst in der Befreiung, also das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, wenn die Befreiung quasi nur das Umkehren des Bestehenden ist und gesagt hat, wir machen das genaue Gegenteil davon, Dann bist du ja immer noch in diesem Konstrukt und da bist du immer noch drin gefangen. Nur das genaue Gegenteil von dem machst, was du ablehnst, bist du immer noch in diesen Dualismus gefangen. Und das finde ich auch das, was mir an der gnostischen Messe und solchen Sachen irgendwie stört, dass ich so den Eindruck habe, da geht es nur darum, quasi die Kirche zu provozieren, weil man genau das macht andersrum. Ist das die Befreiung, die notwendig ist oder die einen wirklich weiterbringt? Oder ist das, ein bisschen petty? Aber schreibt gerne mal drunter, wie eure letzte gnostische Messe so lief bei euch im Keller. An alle Telemiten, die uns hier hören. Wir haben ja einige in der Hörerschaft, erstaunlich viele. Wenn wir da was ganz Wichtiges übersehen, sagt uns gerne Bescheid. Was ich bei den Telemiten, wenn ich über Glaubensgrundsätze und sowas recherchiert habe, jetzt immer wieder gesehen habe, ist, dass da eigentlich immer quasi das sehr groß gemacht wird, was gesagt wird, wir legen die Schriften von Crowley nicht für euch aus oder ich sage nicht, was das für mich bedeutet, zwingend dieser Satz, aber jeder hat quasi seine persönliche Beziehung zu dem heiligen Text und es gibt keine offizielle Theologie, wie das auszulegen ist. Und das ist natürlich auf der einen Seite, genau, ist das natürlich eine einfache Art, sich zu verteidigen und zu sagen, wir haben kein Dogma, so, jeder kann da fühlen, was er will, wenn er das liest. Auf der anderen Seite ist es erfrischend, eine Religion zu haben, die versucht, ein bisschen auf diese theologische Richtschnur so eindeutig zu verzichten. Ja. Genau. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Nächste Woche oder in 2 Wochen dann wahrscheinlich der letzte Teil zu Crowley Teil 5. Wenn ihr unsere Arbeit hier unterstützen wollt, die wir im Podcast machen, oder uns einfach nur werbefrei hören, zum Beispiel, dann kommt auf patreon.com/allezeitderwelt. Ich mache den Link auch immer in die Beschreibung zu den Folgen. Da könnt ihr die Folgen ein bisschen früher hören, bekommt sie werbefrei, ab und zu extra Content und Hintergrundinformationen zum Podcast. Und vor allem könnt ihr uns damit unterstützen, ab 3 Euro im Monat, glaube ich. Ab und zu gibt es Bonusfolgen auch, die da kommen. Und ihr könnt euch in eine Liste eintragen lassen als unsere Produzentinnen und Produzenten, damit wir uns am Ende der Folgen, so wie jetzt, bei euch bedanken. Vielen lieben Dank an den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrusilius Zwackelmann, Miao Zedong, Spinoza 369, Sylvie die Schmaus und Tamaror neu dabei. Vielen Dank, Tamaror. Und wir freuen uns über alle, die neu dazukommen und uns auch unterstützen. Ihr könnt auch auf YouTube eine Premium-Mitgliedschaft machen. Das funktioniert genauso. Und ansonsten, wenn ihr gerade kein Geld über habt und uns trotzdem unterstützen wollt, dann empfiehlt uns gerne weiter an alle Leute, die sich über solche Themen freuen würden, die auch ein bisschen tiefer in echte Magie, Esoterikgeschichte, Ideengeschichte allgemein einsteigen wollen. Ja, empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns einen Kommentar, lasst uns eine gute Bewertung da, das hilft uns auch sehr, sehr viel weiter. Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und ein paar Abonnenten bei YouTube. Ja, genau. So viel dazu. Ich denke, wir haben alles erwähnt.
Ich denke auch.
Bis nächste Woche. Bis nächstes Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal mit Teil 5. Abracadabra.
Abracadabra. Macht's gut.